P5, Sergio Perez. Perez hat ein gutes Rennen gehabt, Punkt. Aber wir sind wieder da bei der Frage, ist P5 in einem Red Bull im Qualifying gut genug? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die erste Post-Race-Weekend-Show des Jahres 2024. Wir hatten den Bahrain Grand Prix und es ist an der Zeit, über alles zu sprechen. Formel 1, Formel 2, Formel 3, alles was passiert ist, jedes Highlight, jedes kleinste Detail. Wir gehen jetzt durch in der nächsten Stunde und ich würde sagen, Perke, wir starten einfach rein in die erste Show des Jahres.
Ja, jetzt können wir endlich wieder das machen, was wir fast am liebsten machen, über die Rennen reden. Rennen schauen, über Rennen reden. Das mache ich fast so gern wie über die Silly Season reden. Fast so gern wie über Gerichte reden, rede ich über die Rennen. Aber ich gucke sie mir natürlich viel lieber an, als ich mir einfach nur irgendwelche dummen Gerüchte angucke. Und deswegen, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren zum Anfang, würde ich sagen, und direkt reingehen in den Quali-Freitag. Oder willst du noch am Donnerstag irgendwas abhaken, was Donnerstag passiert ist im freien Training?
Ja, es ist ja nicht wirklich viel passiert, das ist ja das Problem daran. Ich denke, wir haben ein ungefähres Bild schon bekommen, vor allem gerade so in FP2, wo dann die ganzen Quali-Sims gemacht werden, wenn dann, wie die Packing-Order sein würde. Ich glaube, ein bisschen anders hat sich es dann rausgestellt, aber ich glaube, einen guten Überblick hatten wir schon bekommen und ich glaube, wir wussten auch, dass Red Bull nicht voll aufdreht und Mercedes da im zweiten Training ein bisschen mehr Leistung zugeschaltet hatte vom Motor. Aber ja, lass von mir aus gerne direkt zum Qualifying gehen.
Jawohl, dann gehen wir da rein und ich muss sagen, obwohl eigentlich Q3, fangen wir mal Q3 an und ganz unten an. Weil da war der erste Schock. Wir haben sie schlecht erwartet, aber wir haben sie, Q1 natürlich, tut mir leid, wir haben sie schlecht erwartet, aber wir haben sie bei weitem wahrscheinlich nicht, also ich habe sie bei weitem nicht so schlecht erwartet, wie sie dann wirklich waren. Die Rede ist natürlich von Alpine und Alpine machten Last-Row-Lockout mit P20 und P19. Und wirklich, sie sind das schlechteste Team. Einem Gasly fehlen 2 Zehntel auf den nächsten Williams, auf Logan Sargeant. Und das ist eine gewaltige Klatsche, die sie dann ja im Rennen auch nicht recovern konnten. Und das war, glaube ich, für mich die erste so wirklich große Überraschung vom Qualifying-Freitag.
Ja, also ganz klar, wir wussten, Alpine wird schlecht. Wir wussten, Alpine wird eine beschissenen Saisonstart haben. Aber das, was die da hingelegt haben, das war beyond expectations. Wir sind alle davon ausgegangen, dass der Haas das schlechteste Auto sein wird. Auch gerade mit den eigenen Einschätzungen von Ayao Komatsu, dem Teamchef von Haas, dass man eher am Ende des Felds sein wird, wenn nicht sogar komplett letzter. Ich glaube, Haas ist auf der einen Seite auch sicherlich sehr überrascht von sich selbst, dass es dann doch nicht so schlecht gelaufen ist. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Bei Alpine, man wusste, es wird schlecht, man wusste nicht, wie schlecht es wird. Die Quittung haben sie bekommen. Sie sind 19. und 20. geworden im Qualifying, was, das ist krank. du musst dir mal überlegen, Alpine, die haben noch vor gefühlt, die haben letzte Saison zweimal auf dem Podium gestanden. Einmal in Monaco, einmal in Zandvoort mit Gasly. Also, das ist, ich komme da gar nicht drauf klar irgendwie, dass die tatsächlich dann nur P19 und P20 geholt haben.
Das ist ein bisschen traurig, auch ein bisschen Downfall von einem Traditionsteam, weil das ja ursprünglich Renault, den gönnt man ja auch irgendwie was Gutes. Und nicht P19, P20. Ralf Schumacher hat schon wieder geredet. Der hat gesagt, wenn es so weitergeht, muss man über den Verkauf vom Team nachdenken. Ich weiß nicht, ob es dann so weit gehen wird bei Alpine.
Ich weiß nicht, ob Haas dann schon lange über diesen Punkt hinaus sein müsste.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich muss Haas da schon seit 3 Jahren weg sein. Aber Alpine wird nicht verkauft. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Weil da sind ja gerade auch erst viele Investoren eingestiegen. Alpine wird einen Teufel tun und irgendwas verkaufen. Also nein, Ralf,
die Frage ist, nicht passieren. Die andere Frage ist, kriegst du das Ding so einfach verkauft mit den ganzen Investoren? Weil die Investoren werden ja sicherlich auch gewisse Anteile haben für ihr Investment.
Ja, boah, Alpine.
Und die müsstest du ja rauskaufen quasi.
Alpine ist in einer richtigen Scheißsituation. So, ich habe auch gelesen, die haben über 10 Kilo Übergewicht am Auto und 10 Kilo ist eine Menge. 10 Kilo ist Menge.
Also die Farbe, die sie sich eingespart haben, hätten sie sich theoretisch auch sparen können, weil das hat auch nicht den Unterschied am Ende gemacht. Also
hätte sie dann auch komplett pink machen können, das Auto. Hätte real, jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht.
Digga, das Auto sieht aber auch, ich würde es in pink, also pur pink, auch 10-mal besser finden, als es Stand jetzt aussieht, mit diesem man kann nicht mal halb pink sagen, weil es ist nicht mal halb pink. Es ist einfach die normale Livery, die gefühlt schon fast nur Carbon ist, einmal invertiert und mit ein bisschen pink. Also ja, nee, 90% Carbon, 10% pink. Ja.
Ja, schrecklich. Auch nicht gut. Dann möchte ich auch, sogar ich möchte lieber einfach eine komplett knallpinke Livery haben.
Das will was heißen.
Das wenn würde
du
mir sagst, dann
du willst eine pinke Livery.
Mehr gefallen.
So. Dann ja. haben wir auf P18 Logan Sargeant gehabt. Ich denke, es war zu erwarten, Sargeant, das ja war sicherlich ein bisschen mehr drinne. Ich habe aber jetzt auch ein Post-Race noch gesehen gehabt, dass Vowles nicht ganz zufrieden war mit dem Auto, mit der Art, wie sie ins Wochenende reingestartet sind, etc. Also sagen wir es so, ich denke, da wird noch einiges mehr kommen von Williams. Wir haben ja bei Albon auf P13 auch ein bisschen mehr gesehen. Mal schauen, was da noch kommt. Dann Stake, das andere neue Team neben Vika bzw. RB, von dem wir auch nicht wirklich einschätzen konnten, wie der Pace war. Wir hatten so eine ungefähre Vermutung, dass es ähnlich wie letzte Saison sein wird, aber wir wussten es ja nie, auch gerade mit diesem ganzen Hype-Up, sage ich mal, mit Unleashed auf dem Auto und sowas. Kleiner Fun-Fact, kleiner Teaser für unsere für unsere Episoden. Nein, Spaß. P16 und 17. 16 Bottas, 17 Joe. Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte es nicht erwartet, aber.
Ja, wenn man uns verfolgt, dann weiß man ja, dass wir dem ganzen Sauber-Stake-Projekt für dieses Jahr zumindest schon länger relativ skeptisch gegenüberstehen, ob das jetzt so einen großen Boost gibt. Das hat sich im ersten Rennen gezeigt. Ich finde das null überraschend. Ich hätte schon erwartet, dass wenigstens ein Auto aus Q1 rauskommt. Das habe ich dann schon gedacht, dass wenigstens ein Bottas mal einen Sprung macht in Q2. Aber dass jetzt beide in Q1 ausgeschieden sind, überrascht mich auch überhaupt nicht.
Wir haben ja schon Haas angesprochen gehabt gerade. Und ich hatte ja in meinem F1 Fantasy Team, hatte ich ja Bottas drin. Aber ich habe noch einen Last-Minute-Switch gemacht, irgendwie 8 Minuten vor Start des Qualifyings, habe Bottas rausgenommen und habe Hülkenberg reingesetzt. Dank dem Gott Sam Collins, kleiner Shoutout wieder an ihn von dem Podcast hier aus, dank ihm habe ich tatsächlich Hülkenberg reingenommen. Und wie sich das ausgezahlt hat, Halleluja. Die beiden sind nämlich gleich teuer in F1 Fantasy, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war jedenfalls so am Anfang. Hülkenberg ist sogar nicht mal nur ins Q2, der Mann ist ins Q3, dazu kommen wir noch. Aber Magnus und sein Teammate ist auf 15 gelandet. Dann das andere neue Team, V-Carb, RB, Racing Wolves, wie auch immer man sie nennen mag. Ricardo auf 14, dann Albon, wir hatten es schon angesprochen, auf 13. Die Lanze höchstpersönlich auf 12 und auf 11 Yuki Tsunoda. Zwischen Tsunoda und Ricardo gab es ja nach dem Rennen auch noch was. Ich glaube, das ist aber nochmal ein Topic für sich wert.
Auf jeden Fall. Die Racing Bulls, die Pace, auch im Qualifying. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mehr, also ich habe jetzt nicht viel mehr von den Racing Bulls erwartet, aber ich habe schon ein bisschen mehr von den Racing Bulls erwartet. Nicht, dass ein Ricardo 14. wird und Tsunoda 11. Da hätte ich schon ein Auto in Q3 auf jeden Fall erwartet. Vor allem, wenn man sieht, dass ein Hülkenberg halt auch in Q3 war.
Dementsprechend, aber der Mann ist auch overperforming, ja, der ist auch schon wieder im Qualifying.
Ja, gerade im Qualifying ist Hülkenberg halt richtig, richtig stark. Aber trotzdem, wie gesagt, ein Racing Bull hätte ich da erwartet. Aber war ja auch knapp. Das haben Tsunoda, haben 7000 auf Piastri in Q2 gefehlt. Also das war auch eng. Kann man so stehen lassen. Stroll mal wieder ein Q2-Exit. Auch ein bisschen enttäuschend, wenn man sieht, wo der Teamkollege dann wieder steht. Aber ist jetzt auch kein Schocker, dass Stroll in Q2 rausgeht, weil ist ja bekannt, dass Alonso ihn komplett in der Tasche hat. So, wenn das jetzt passiert, dann ist das auch gar kein Schocker.
Ja, also das Ding ist, die Lanze, ich glaube, wir haben so oft diese Debatte schon gehabt, die Lanze hat gutes fahrerisches Können, hat auch das Talent durchaus für die Formel 1, ist Lance jetzt aber wirklich ein überdurchschnittlich guter Fahrer, der es verdienen würde, in einem Top-Team zu sitzen? Nein. Und ich glaube, das sieht man auch gerade durch diese Battle mit Alonso. Ja, und natürlich der Fakt, dass seinem Dad das ganze Team gehört und der Mann als einziger im ganzen Grid einen unbefristeten Formel-1-Vertrag hat. Ja, niemand weiß, wie lang der Vertrag ist. Und mich würde es auch wundern, wenn das Ding ein Auslaufdatum hätte. Also, keine Ahnung, vermutlich der Tag, an dem entweder er sagt, er hat keinen Bock mehr, oder Lawrence sagt, ich verkaufe das Team. Obwohl ich selbst nicht mal das glaube, weil ich denke, dass Lawrence dann irgendein anderes Team wieder finanzieren würde oder Sponsor machen würde, nur um Lance da reinzukriegen. Aber ich glaube, auch das wird nicht passieren, weil Lawrence baut ja gerade die ganzen Facilities aus, macht riesen Investments in Aston Martin. Also sein Ziel ist es ja, seinen Sohn mit Aston Martin zum World Championship-Titel zu bringen. Und call me crazy, ich finde es verrückt. Ich denke nicht, dass es passieren wird. Aber ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen. Vor allem denke ich nicht, dass wenn dann Lance Stroll das Ding gewinnt, sondern, keine Ahnung, Fernando Alonso.
Eben, und selbst wenn ein Fernando Alonso nicht in dem Team ist, keine Ahnung, 15 von den anderen 18 Fahrern, die noch im Grid sind, würden Stroll auch in die Tasche stecken. So, man musste erstmal einen finden, der in der Formel 1 noch schwächer ist als Lance Stroll, damit Lance Stroll wirklich Weltmeister werden kann.
Und das die Frage ist, wäre das dann noch ein Championship-Winning-Team, wenn du jemanden hast, der noch schlechter
ist? Das ist dann die Frage, ist so ein Stroll und Sargent-Team-Up, ist das wirklich so gut, dass du damit eine WM gewinnen kannst? Ich würde es jetzt einfach mal bezweifeln.
Ja, das ist in der Tat richtig. Dann Q3, kommen wir dazu. Mit der deutschen Brille auf und ohne die deutsche Brille auf. Nico Hülkenberg im Q3, mal wieder eine phänomenale Leistung. Was würde Sky jetzt sagen? Ui, da Ui. Haben wir aber die deutsche Brille auf. So, Hülkenberg, wie gesagt, Q3, sehr guter Switch für mein Fantasy-Team.
Ja, es freut mich für dich. Ich bin bei Bottas geblieben tatsächlich. Ja. Bottas hat mir, glaube ich, am Ende sogar Minuspunkte gebracht durchs Rennen auch noch.
Mensch, hat's ja richtig gelohnt.
Das war richtig cool, als ich das gesehen habe.
Dann Hamilton auf 9, sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend.
Auf jeden Fall.
Ich bin mit Hamilton hatte ich deutlich größere Erwartungen. Gerade so, was man auch von der Pace von Russell her gesehen hat, dachte ich mir, okay, Hamilton springt jetzt auch gleich noch auf 4 hoch oder so. Also, weil Russell sah im Mercedes sehr solide, sehr hooked up aus, als würde er die volle Kontrolle übers Auto haben, ohne Probleme. Er lenkt nach links, weißt du, und das Auto macht einfach das, was er sagt. Bei Hamilton hatte ich nicht das Gefühl. Es war zwar hooked up, aber irgendwie war Hamilton nicht da, hatte ich das Gefühl. Und es hat so gewirkt, was war es am Ende für eine Zeit? Eine 1,29,7,1. Russell eine 1,29,4,8.
Also etwas über 2 Zehntel, die gefehlt haben.
Es ist jetzt auch nicht, als wären das 2000stel oder 200stel gewesen. Also als wären die spot on gleich gewesen. Da ist schon diese Gap dazwischen. Und vielleicht erstes Rennen der Saison. Aber für mich enttäuschend von Hamilton, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab mir mehr erhofft.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Hamilton erstmal schon mal über Russell erwartet. Das ist die erste Sache. Ich habe nicht erwartet, dass Russell direkt am ersten Wochenende Hamilton besiegt. Und dann P9 ist halt schon sehr enttäuschend. Wie gesagt, wenn du siehst, wo George Russell steht und der steht weit oben und dass du dann als Hamilton hinter beiden McLaren bist, hinter noch einem Aston Martin bist, so weiß ich nicht, ob das passieren sollte. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, das erste Rennen. Das kann sich alles noch einspielen. Hamilton hat ja selbst gesagt, er ist nicht zufrieden damit. Das Auto war nicht da, wo es sein sollte. Er war nicht da, wo er sein sollte. Passiert. Passiert einmal, ja. Passiert zweimal. Ein drittes Mal darf es dann nicht passieren.
So, dann zu dem Team, was, glaube ich, von Social Media her mit Abstand den krassesten Hype hatte, beziehungsweise die absolut krasseste Promophase hatte, auch von sich selbst ausgehend. McLaren. Ich glaube, intern, die Erwartungen waren ungeheuer hoch. Gerade an diese neue Saison. Man hat mit Norris verlängert, man hat davor mit Piastri nochmal verlängert, beziehungsweise die Klausel in seinem Vertrag aktiviert. Das Auto zum Ende des letzten Jahres hin war gut. Man hat echt viel geschafft, ein gutes Step-up gemacht. Ich glaube, man hat sich bei McLaren viel, viel mehr erwartet. Und ich glaube, auch die Fans haben teilweise sehr viel reininterpretiert, Gutes reininterpretiert in das neue Auto. Ich will jetzt nicht sagen, ich finde es ein bisschen enttäuschend, aber McLaren hat für mich underperformed. Also gerade eben durch diesen Hype-Up, durch diesen Build-Up, fand ich, war so irgendwie die Erwartung, dass McLaren gefühlt neben Mercedes, Ferrari steht und mit Red Bull fighten will und es auch kann, aber davon waren wir ja weit weg. Also gerade auch, wenn man sich das Rennen nochmal anschaut.
Ja, durch diesen Aufbau wurde McLaren schon sehr hochgehypt, hast du recht, aber ich finde, für meinen Teil, mit dem ersten Rennen kann man bei McLaren ziemlich gut leben. Also davon gehe ich aus, wenn man sich mal anguckt, wie McLaren die letzten 2 Jahre in die Saisons gestartet sind. Beide Male, also 2023 und 2022, sind sie aus Bahrain mit 0 Punkten rausgegangen. Da ist das schon auf jeden Fall ein Fortschritt. Und wenn man das Auto so weiterentwickeln kann, wie man es die letzten Jahre immer nach Bahrain und nach den ersten paar Rennen geschafft hat, weil überleg mal, letztes Jahr war McLaren eins der schlechtesten Teams am Anfang der Saison und am Ende waren die wirklich die größten Herausforderer von Red Bull, so die letzten 2-3 Rennen. Also wenn man das wieder schafft, so in der Art, also man wird es nicht 1-1 nochmal genau so schaffen, aber wenn man das so in der Art nochmal schafft, dann wird das eine sehr, sehr gute Saison für McLaren. Und ich glaube, mit dem ersten Rennen kann man da komplett zufrieden sein.
Ja. Gehen wir weiter. Gucken wir weiter nach oben. Dann auf Nummer 6 haben wir den Aston Martin von Fernando Alonso. Habe ich ungefähr auch so erwartet, muss ich sagen. Also ich hatte tatsächlich gedacht, dass Alonso wieder easy in die Top 10 fährt, sage ich mal, und dann so, keine Ahnung, so um eben P6, 7 so rumschimmeln wird. Ja, das und das hat er tatsächlich auch gemacht.
Das ist ein Alonso-Ding. Der bekommt ein Auto, der holt das Maximum aus dem Auto raus und dann ist auch gut. Das hat Alonso wieder gemacht. Super Performance. Viel mehr muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen.
Ja, dann P5. Sergio Perez. Perez hat ein gutes Rennen gehabt. Punkt. Aber wir sind wieder da bei der Frage, ist P5 in einem Red Bull im Qualifying gut genug? Weiß ich nicht. Es ist halt wieder P5, ne? Es ist halt wenigstens nicht P3 oder so. Was ist P5?
Ja, also das Perez ist halt nicht der beste Qualifying-Fahrer. Er ist nicht, er bekommt das auf die eine Runde nicht immer zusammen. Aber ich finde, solange er das im Rennen noch korrigieren kann und wenn du auf P5 startest, dann hast du genug Chancen, das im Rennen zu korrigieren, wie es Perez dann später auch schon gemacht hat. Ich finde, dann ist völlig egal, wie du im Qualifying abschneidest, solange du dein P2 holst im Rennen, mal einen Sieg reinstreust, da kann dem Team scheißegal sein, wie der im Qualifying performt. So P5, ja. Es haben nicht mal anderthalb Zehntel auf P2 gefehlt. Und man hat auch schon den Abstand zu Verstappen größer gesehen letztes Jahr. Jetzt waren es, wie viel waren es? 3,5 Zehntel zu Verstappen. Das hat man auf jeden Fall schon größer gesehen in die letzten 2 Jahre. Ich glaube, mit dem ersten Qualifying Perez, das war so, wie er es sich gewünscht hat. Keine großen Probleme. Er wird zufrieden sein.
Ja, also bleiben wir beim Punkt. Wenn er es schafft, es im Rennen auszubügeln und im Rennen sich nach vorne zu arbeiten, das ist völlig fein, gebe ich dir recht. Ja. Aber das war ja gerade das Problem, dass wir letzte Saison ein paar Mal gesehen haben, dass er eben genau das nicht geschafft hat. Und er dann halt eben, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen in P, keine Ahnung, 12, 10, 8 rumgedümpelt ist dann für Ewigkeiten im Rennen. Und das ist natürlich dann das Suboptimale, wo du eher ein gutes Qualifying brauchst. Granted, es ist Anfang der Saison. Der Mann startet komplett frisch mental rein. Der hat noch kein Mediendrama oder Red Bull-Drama hinter sich jetzt in dieser Saison. Rennen war sehr solide. Ja, ich denke, ist ein gelungener Start für Perez in die Saison. Nichtsdestotrotz, auch wenn es im Qualifying, sage ich mal, nur P5 war. Das Rennen war definitiv solide. So, Nummer 4, Nummer 3, Nummer 2. 4 Sainz, Russell 3, Leclerc 2. Wow, diese Ferraris sahen gut aus im Qualifying.
Die sahen richtig gut aus. Und die sahen zeitweise so aus, als ob die Verstappen und Red Bull wirklich gefährlich werden können, was die Pole angeht. Nur mal als kleiner Vergleich, Leclercs Q2-Zeit hätte gereicht, um die Pole zu holen in dem Qualifying.
Ja, das ist natürlich
das tut den Ferrari-Fans wahrscheinlich auch weh, das so zu hören. Aber es hätte gereicht.
13.000stel.
Im Q3 hat Leclerc dann aber nicht komplett zusammenbekommen. Klar, Verstappen hätte auch noch besser in Q3 fahren können, hat er auch selbst gesagt. Da wäre auch noch was drin gewesen. Aber gerade die Ferrari waren sehr gut. Klar, die letzten Jahre hat man immer gezeigt, im Qualifying war man ein bisschen besser als im Rennen. Ich glaube, das hat sich teilweise auch dieses Wochenende wieder bestätigt, dass man im Qualifying durchaus besser war als im Rennen. Zumindest auf jeden Fall an einem Auto. Aber das lag an Problemen, die wir gleich noch besprechen werden. Aber Ferrari 1A Qualifying, P2, P4, wundervoll. Russell, super Qualifying, P3, 6 Plätze über seinem Teamkollegen. Mehr hätte der sich wahrscheinlich auch nicht wünschen können. Also für die drei war das ein perfekter Freitag.
Ja, wir haben es gesagt, Leclerc hätte theoretisch sich die Pole holen können mit seiner Zeit, aber Verstappen hat halt auch keine perfekte Runde am Ende hinbekommen. Ich meine, Verstappen hat ja dann sogar noch zu GP gesagt, ey, sorry, ich denke, die Runde ist jetzt nicht unbedingt die schnellste. Ich glaube, das reicht nicht für Pole letztendlich. Aber Es hat gereicht. Und das fand ich sehr interessant, to be honest. Was allerdings auch noch war, er hat ja dann auch noch gesagt, I'm so sorry, GP, haha. Ich habe gerade einen Insta-Post noch dazu gesehen gehabt, weil das ja dann auch nochmal thematisiert wurde. Und hier steht auch, the reason Max apologized to GP after Quali, Helmut Marko told Sky Germany that he had placed a wager, also eine Wette, with GP for pole, this time learning his lesson to bet on Max. Max is a shred negotiator though and secured himself 50% of the share of the profit. 25 Euro hat Max also durch die Pole quasi gewonnen. Und das war einer der Gründe, warum er sich bei GP entschuldigt hat. Neben dem, dass er halt nicht dachte, dass die Runde für Pole tatsächlich reichen wird. Ja, wir haben es angesprochen. Verstappen auf Pole. I guess no surprise.
Ne, auf gar keinen Fall.
Und Russell hat es ja dann gesagt, ich denke, der wahre Kampf wird um P2 sein. Verstappen wird dann morgen wegfahren. Und schauen wir mal dann, wie wir uns vorankämpfen können und was so geht um P2. Und fast forward zum Rennen. Tja, es ist tatsächlich so abgelaufen und Verstappen hat sich in die Distanz verzogen, während die anderen sich alle um P2 betteln durften.
Ja, Verstappen war, glaube ich, nach einer Runde schon eine Sekunde weg. Mittlerweile, wir haben ja in der Pre-Weekend Show die neue DRS-Regel besprochen, dass DRS mittlerweile nach einer Runde aktiviert wird. Da war Verstappen schon weg. Da hatte der Zweitplatzierte schon gar kein DRS mehr. Aber dahinter, gerade im ersten Stint, als alle auf den Softs unterwegs waren, war das ein richtig geiles Battle zwischen Perez, Sainz, Russell, Leclerc. Das hat unfassbar Spaß gemacht, diese vier da kämpfen zu sehen. Vier Autos, drei verschiedene Teams. Wäre das um die Führung gewesen, wären wir da komplett dumm gegangen im Wohnzimmer, als wir es geschaut haben. Es war am Ende leider nur um P2, aber es war trotzdem sehr, sehr schön anzuschauen. Wie du gesagt hast, Russell hatte komplett recht mit seiner Prediction, dass es um P2 eng sein wird. Wie gesagt, zumindest im ersten Stint, wo es dann sehr knapp war, wo wir auch einige schöne Manöver gesehen haben. Das war richtig, richtig geil anzusehen zwischen den Vieren.
Ja. Perke, lass aber nochmal an den Start gucken. Und zwar haben wir am Start einen Unfall gehabt, einen kleinen. Und zwar zwischen drei Personen. Ich weiß, hier in Norschen stehen nur zwei dran, es war aber tatsächlich zwischen drei.
Bottas war auch noch involviert.
Bottas war auch noch involviert. Und zwar Hülkenberg, Stroll und Bottas. Letztendlich, Hülkenberg ist von der Linie sehr, 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 sehr schlecht weggekommen. Also, der ist sehr, sehr langsam weggekommen. Stroll vorbeigezogen und dann in Turn 1 rein, musste Stroll schon aufpassen, dass ihm selber nicht der Frontflügel abgefahren wird. Musste auch schon ein bisschen ausweichen, sage ich mal. Und dann hat Hülkenberg, es sah so ein bisschen komisch aus, hat dann so gefühlt nochmal, als er schon beim Turn war, nochmal leicht Gas gegeben und ist dann Stroll hinten rein. Jetzt hätte man natürlich denken können, es war Bottas, der ihn von hinten angeschoben hat, war es aber tatsächlich auch nicht, wenn man sich das Replay nochmal anguckt. Bottas ist ihm dann auch nur noch hinten drauf gefahren, als er dann versucht hat zu beschleunigen. Also klassischer Rennunfall eigentlich. Bisschen schade, weil Hülkenberg sich damit sein sehr gutes Qualifying so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich meine, wenn du dir jetzt den Haas anguckst und man sich das mal jetzt Post-Race anschaut, der Haas hatte letztes Jahr ja das Problem des hohen Reifenverschleißes, ne?
Ja.
Dieses Problem gab es nicht in Bahrain. Es gab es nicht. Der Haas war die ganze Zeit competitive. Er hatte keinen Reifenverschleiß wie letztes Jahr. Und das heißt, hätte Hülkenberg diesen Unfall nicht gehabt, hätte der Mann um P10 da kämpfen können.
Ja, besonders wenn man halt sieht, wo sein Teamkollege dann am Ende gelandet ist. Wenn ein Kevin Magnussen in einem Rennen auf P12 landet, dann wären für Hülkenberg auf jeden Fall Punkte drin gewesen. Natürlich schade, dass dann so ein Startunfall passiert. Schuldzuweisung muss man da, wie du gesagt hast, gar nicht machen. Sowas passiert am Start. Start ist immer ein bisschen chaotischer. Passiert, ist halt unglücklich, dass es dann Hülkenberg trifft. Und dann konnte er sich davon nie richtig recovern. Er hatte dann direkt den Boxenstopp, wo sein Frontflügel gewechselt werden musste. Dann war er erstmal ganz hinten. Und dann ist er nie richtig zurückgekommen. Kurze Zeit noch zu den Boxenstopps. F1-Regie. Was soll das? Warum bekommen wir nicht mehr die Zeiten von den Boxenstops angezeigt, direkt während dem Rennen? Das hat uns genervt, als wir es geschaut haben.
Aber es war nur am Anfang. Am Ende waren sie ja alle da.
Ja, aber ich wollte direkt sehen, ey, wie schnell, wie langsam ist der Stop? Das haben wir am Anfang nicht geliefert bekommen. hat uns beide ein bisschen aufgeregt, aber
ja.
Das
nur, ich meine, sie waren zum Ende hin dann wieder da, das war dann okay, aber wirklich am Anfang bei jedem dieser Boxenstops hat immer die Zeit gefehlt. Es war so nervig. Wow.
Das war wirklich.
Apropos, kleiner Fun-Fact, wo wir gerade beim Thema Boxenstops sind. Ich glaube, einige kennen noch den Valtteri Bottas-Stop aus 2021 in Monaco. Der, was waren es, 48 Stunden gedauert hat insgesamt, dann, bis man das Rad tatsächlich abbekommen hatte. Ich glaube, auf der Strecke, bevor man dann gesagt hat, es war nichts, war es doch knapp über eine Minute oder irgendwie sowas. Oder waren es sogar zwei, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr lang. Fun Fact, Valtteri Bottas hat dieses Wochenende auch wieder einen langen Boxenstopp hingelegt. Und zwar einen über 50 Sekunden Boxenstopp, weil auch die eine Wheelnut, also die Mutter auf dem Rad, nicht abwollte. Es ist irgendwie ein Fluch bei Bottas, habe ich das Gefühl.
Irgendwie passiert es immer ihm. Das tut mir auch ein bisschen leid für ihn. Aber er steht generell in den Geschichtsbüchern der Formel 1. Das ist ja schon mal nichts Schlechtes mit dem Boxenstopp. Du stehst in den Geschichtsbüchern der Formel 1. Dich wird man so schnell nicht vergessen. Und jetzt hat er sich angeschickt, seinen eigenen Rekord zu brechen. Hat es leider nicht geschafft. Aber netter Versuch. Respektiere ich das zu versuchen. Für ihn ging es eh um nichts mehr im Rennen. Also kannst du nochmal auf einen neuen Weltrekord gehen. Warum nicht, ne?
Ja, absolut. Oh Mann. So.
Und so wurden die Alpins auch, haben die Alpins noch einen Platz geschenkt bekommen. Das war auch schön für die wahrscheinlich.
Ja, und damit ist der auch der Negativrekord von Julian Palmer jetzt letztendlich weg. Der hat sich nämlich auch schon gefreut, dadurch, dass Alpine eben so weit, ich sag jetzt mal, unten ausgeschieden ist. Ich glaube aus 2017 aus Baku, wo der Alpine wirklich null Straightline-Speed hatte und der Motor auch gefühlt nichts geleistet hat, waren die nämlich auch sehr schlecht unterwegs. Und ich glaube, das war irgendwie das schlechteste Ergebnis seit langem. Und das ist jetzt dadurch aufgelöst. Daher hat sich Julian Palmer ein bisschen gefreut bei F1 TV.
Das freut mich doch auch sehr viel.
Oh Mann. So,
Julian Palmer ist auch ein sympathischer. Den hatte ich, den hatte ich in der Formel 1 halt nie so auf dem Schirm. Aber der ist ein sympathischer. So, jetzt können wir zu Red Bull gehen.
Ja, er war halt auch kein Above-Average-Driver, ne?
Ja, der war halt einfach da. So ähnlich wie Giovinazzi. Er war da und dann war er weg und dann war es einem auch egal.
Genau. Ja. Where is Palmer? Palmer has retired. Karma.
Das war wahrscheinlich die einzig legendäre Sache, die Palmer jemals in der Formel 1 hatte. Und die auch mit Dank Alonso.
Vermutlich. Kommen wir zu Red Bull. Red Bull, kann man das Wort dominant hier auf Red Bull anwenden?
Man kann das Wort dominant auf Verstappen anwenden.
Richtig, das ist das Problem, was ich hier auch gerade habe.
Also letztes Jahr hat er ja auch Bahrain gewonnen, aber da war der Abstand nicht so groß. Der hat nochmal, letztes Jahr hat er Bahrain mit 12 Sekunden, der hat nochmal 10 Sekunden draufgepackt im Gegensatz zu letztem Jahr.
Ich möchte auch nur kurz festhalten, der Mann hat dieses Jahr, kommt drauf an, wie man es sieht, wenn man Trainingssession rauslässt, dann nicht. Ansonsten hat der Mann auch wieder einen Grand Slam geholt.
Ja, und also, das ist jetzt wieder, ja?
Also das ist ja so die Sache, Grand Slam ist für manche auch nur mit Trainingssessions, aber zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, der offizielle F1-Account hat es auch als Grand Slam sogar betitelt, das müsste ich jetzt nochmal double checken, aber irgendwo auf Insta habe ich es schon gesehen, also Definitionssache. Solange du auf jeden Fall Pole, fastest Lap im Rennen und den Race Win holst, dann, und jede Runde, glaube ich, anführst.
Jede Runde angeführt, ja.
Dann hast du einen Grand Slam, ja.
Und das war jetzt auch saisonübergreifend schon wieder das 8. Rennen in Folge, das er gewonnen hat. Er ist schon wieder soweit.
Da habe ich auch eine interessante Sache gesehen zu.
Oh, hau raus.
Okay, und zwar eine Debatte. Sollte dieser Rekord, wenn er erweitert werden sollte, zählen? Weil es ist saisonübergreifend.
Weiß ich nicht. Also in einer Saison ist schon. Das ist halt
so
die Sache,
wo viele so anderer Meinung sind, sage ich mal.
Innerhalb einer Saison das zu machen, ist halt schon mehr impressive, als es saisonübergreifend zu tun. Aber warum, obwohl, wenn ich drüber nachdenke, warum ist das jetzt mehr
impressive? Eigentlich ist es mehr impressive, es saisonübergreifend zu machen.
Am Ende gewinnst du ja so viele Rennen einfach. Warum sollte es nicht zählen? Also offiziell wird es nicht zählen.
Doch.
Wird es?
Offiziell wird es zählen, aber die Debatte ist ja gerade, ob es nicht zählen sollte.
Ja, komm, zählt
einfach.
Lass es doch einfach zählen, juckt.
Ich finde es, glaube ich, sogar mehr impressive, es über die Season Break zu machen, Weil das Ding ist, da können ja alle Teams wieder rankommen auf einmal magisch, weil ja jeder Zeit dafür hat. Und du quasi in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, bei Regulation Changes wäre es wirklich null, aber auf Ground Zero dann wieder anfängst. Ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr impressive, das saisonübergreifend zu machen. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass Verstappen dieses saisonübergreifende brauchen würde.
Glaube ich auch nicht.
Um hier den Rekord diese Saison zu brechen. Also ich hoffe bei Gott, dass wir hier mindestens mehr als einen Race-Winner sehen dieses Jahr.
Da habe ich jetzt auch die letzten Tage immer häufiger eine Aussage von einem Journalisten, ich weiß nicht mehr, wer es ist, gesehen, der irgendwie Verstappen in Baku 23, als das Rennen hat ja Perez gewonnen in Baku 2023. Und nach diesem Rennen hat Verstappen wohl gesagt, dieser Typ, so also Perez, wird mich nie wieder in seinem Leben schlagen. So,
23?
Letztes Jahr Baku.
Hat Perez gewonnen? Ich dachte 22.
Ich meine 23. Jedenfalls,
ach, kann auch sein.
Nach irgendeinem Rennen letztes Jahr hat Verstappen wohl gesagt, ey, Perez wird mich nie wieder in seinem Leben schlagen. Und seitdem hat Perez Verstappen auch nie wieder geschlagen. Und ich glaube, das ist auch eine Motivation von Verstappen jetzt, dass einfach Perez hinter ihm bleibt, weil die beiden sind ja auch bekanntlich nicht die besten Freunde. Das ist natürlich auch noch.
Da haben wir noch zwei Kandidaten aus der Red Bull-Familie, zu denen wir gleich kommen.
Zwei Kandidaten, aber es ist natürlich auch noch eine Motivation von Verstappen. Aber ich glaube, die Motivation bräuchte er gar nicht, wenn er hier schon wieder Weltmeister werden kann, Weltmeister werden wird. Es wird passieren. Und dann noch einen Rekord erweitern. Ich glaube, das ist Motivation genug. Auch wenn natürlich jeder Fahrer immer sagt, ey, Rekorde interessieren mich nicht. Aber es ist schon, Rekorde sind dann doch schon nice to have.
Ja, also ich glaube, das ist auch das, worüber wir im Podcast, glaube ich, schon auch oft geredet hatten, dass ich auch immer der Meinung war, wenn Fahrer sagen, Rekorde interessieren mich nicht, das ist clean gelogen. Ja. Weil jeder interessiert sich doch letztendlich dafür, seinen Namen irgendwo weiter einzubrennen in die Geschichte oder so. Klar kannst du sagen, es interessiert mich nicht, aber interessiert es dich wirklich nicht? Weil ich glaube, unterbewusst ist dir das schon so ein bisschen wichtig. Also ist meine Meinung einfach, denke ich. Dann Red Bull. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht sagen.
Nee.
Ich glaube, das ist recht eindeutig gewesen dieses Wochenende. Ferrari, Qualifying, sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Wir dachten sogar wirklich, ey, die haben so solide Pace. Der Ferrari soll im Rennen noch besser sein als im Qualifying, laut Berichten. Die haben wirklich die Chance, heute hier Red Bull wirklich gefährlich zu werden und eng um den Sieg mitzukämpfen. Was stellt sich raus? Der Ferrari war im Rennen im Vergleich zum Qualifying eine absolute Shitbox.
Bei Leclerc jedenfalls. Shitbox, Leclerc wurde immer noch Vierter, ja, also eine komplette Shitbox war es jetzt auch nicht.
Ja, aber im Vergleich zum Qualifying.
Ja.
Im Qualifying war das Ding perfectly hooked up, bis ins letzte Detail. Die haben ein Auto gehabt, was eine Zeit für Pole produziert hätte. Dann im Rennen auf einmal die ersten, was waren es, 20 Runden oder so, Leclerc gefühlt jede Runde mindestens einen Lockup. Auch Sainz hatte aller zwei, drei Runden mal einen Lockup. Also irgendwas hat mit diesen Ferrari-Autos am Anfang ganz, ganz gar nicht gestimmt.
Ja, es war die Bremskühlung. Ist mittlerweile bekannt, die Bremskühlung war einfach nicht so da, wo sie sein sollte. Deswegen waren die Bremsen einfach zu heiß bei beiden Autos. So, mit der Kühlung hatten auch andere Autos zu kämpfen. Auch Toto Wolff hatte was in, auch Mercedes. Toto Wolff hat gesagt, Mercedes hat wegen der Kühlung über eine halbe Sekunde pro Runde verloren, weil die Kühlung einfach, die haben das irgendwie falsch kalkuliert und dadurch mussten die irgendwelche Leistungen runterfahren, was den 3-4 Zehntel pro Runde gekostet hat. Und dann mussten die noch, um das noch mal weiter zu kühlen, Lift and Coast fahren, das ganze Rennen bei der Mercedes, was den auch noch mal 1-2 Zehntel pro Runde gekostet hat. Laut Toto Wolff wäre über eine halbe Sekunde pro Runde im Mercedes.
Das heißt,
laut
Toto Wolff hätte man Red Bull schlagen können.
Nein, natürlich hätte man Red Bull nicht schlagen können, aber die
Ferrari hätte man halt schlagen können. Naja, aber ich sag's mal so, also der Pace mit einer, ich sag jetzt mal, 3/4 Sekunde mehr pro Runde wäre jetzt schon fast auf dem Level von Red Bull.
Na, aber also, Williams hatte ja auch das Problem, die Kühlung war nicht da, also die Kühlung generell war ein großes Problem, ob es jetzt die Bremskühlung bei den Ferrari waren oder die generelle Kühlung bei den Mercedes-Teams, Mercedes und Williams, Aber Kühlung scheint ein großes Thema gewesen zu sein an dem Wochenende.
Ist schon funny, ne? Wenn die Kühlung bei Mercedes mit riesen Sidepods ein Problem ist und bei Red Bull, die eigentlich so gut wie keine Sidepods mehr gefühlt haben, beziehungsweise nutzen, nicht das Problem ist. Also ist schon wieder ein bisschen ironisch, aber ich weiß auch nicht, wie sehr ich Toto das glauben soll, dass die da wirklich noch eine Dreiviertelsekunde an Zeit rausbekommen hätten.
Er hat gesagt halbe
Sekunde. Ja, gut, aber wenn du dann noch das andere mit 1-2 Zehntel wieder dazu fügst,
nee, das da war kommt mit schon reingerechnet. Zusammen. Das war schon mit reingerechnet.
Gut, aber selbst eine halbe Sekunde, dann wären sie ja auch nur ganz knapp hinter dem Pace von Red Bull gewesen.
Also, war ja Sainz auch am Ende.
Weißt du? Also, weiß ich noch nicht. Gut, Verstappen hat auch immer noch ein bisschen mehr Pace. Schauen wir mal, wie es in Jeddah wird. Aber Jeddah müsste ja genau das gleiche Problem eigentlich sein wie in Bahrain.
Jeddah also, ist auch
warm. Mal gucken, wie sie sich da anpassen. So. Haas. Let's talk about Haas.
Haas überraschend gut. Du hast es schon angesprochen. Wir haben erwartet, viele haben erwartet, selbst bei Haas hat man erwartet, dass man eins der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste Team im Feld sein wird.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Das hat man im freien Training konnte man es erahnen. Ey, die sehen gar nicht so schlecht aus, wie man erwartet hat. Im Qualifying hat man dann die Bestätigung bekommen, dass beide Autos aus Q1 rausgekommen ist. Magnussen ist in Q2 ausgeschieden. Hülkenberg hat es mal wieder in Q3 gesetzt. Aber da hat man sich auch gedacht, ja, das war ja auch letztes Jahr irgendwie die Stärke vom Haas. Das Qualifying auf eine Runde können die Reifen ja schlecht so schnell eingehen. Mal sehen, wie es wirklich im Rennen wird. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die Reifen waren nicht das große Thema bei Haas. Man konnte einfach seinen Stiefel runterfahren. Und hätte Hülkenberg nicht am Start diesen Unfall gehabt, wäre es auch durchaus möglich gewesen, dass er Punkte holt im ersten Rennen. Und ich glaube, da liegt man, bei Haas liegt man so weit über den Erwartungen, wie man sich in den besten Träumen nicht hätte vorstellen können.
Warte ab. Ich sag dir so, wie es ist, die schaffen das, beziehungsweise finden einen Weg, das innerhalb von 10 Rennen wieder komplett zu botteln.
Würde mich nicht wundern.
Ich sag, in 10 Rennen sind die wieder unten. Also gut, Alpine weiß ich jetzt nicht, wie da die Performance-Kurve sein wird, wie man sich verbessern wird, aber auf jeden Fall geht's wieder zum Ende fürs Feld. Das tut mir leid, ich glaube nicht an Haas. Haas ist für mich einfach ein Team, wo kein neues Investment reinkommt, wo keine Upgrades der Facilities und alles gemacht werden, weil Gene Haas eben sagt, er will kein Investment in die Formel 1 machen mehr, beziehungsweise in das Team. Wo soll denn der Erfolg dann herkommen? Es ist jetzt natürlich schön, dass man das Reifenproblem gefixt hat und alle Upgrades und so, aber ist das eine wirklich langzeit- oder langfristig funktionierende Strategie? Ich denke nicht, aber ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen.
Es war ja auch letztes Jahr so, am Anfang der Saison hat man sich seine Punkte so irgendwie ergaunert und dann nach dem 4., 5. Rennen kam da gar nichts mehr und alle sind an einem vorbeigezogen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dieses Jahr wieder so sein wird, dass man am Anfang gut aussieht und wenn man jetzt durch Startunfälle nicht mal die Punkte holt, wo man gut aussieht und man dann immer schlechter wird mit der Zeit. Man muss zusehen, dass man jetzt am Anfang der Saison punktet, weil man weiß nie, was passiert. Und wie gesagt, wenn die jetzt am Anfang der Saison nicht punkten, das wird nur schlechter, weil die anderen Teams werden sich weiterentwickeln. Ob sich Haas weiterentwickelt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Gerade so Teams wie Racing Bulls sehe ich nicht komplett immer dahinter. Gerade ein Stroll, der wurde ja in Runde 1 gedreht, hat trotzdem einen Punkt geholt, muss man auch mal hier lobend ansprechen, hat immer noch einen Punkt geholt. Der wird sich auch verbessern, der wird nicht dauerhaft hinter den Haas bleiben. Also da kommen schon noch Leute von hinten nach. Und da muss man gewaltig aufpassen, dass man jetzt den Saisonstart nicht so unglücklich verschläft, sag ich mal, und ohne Punkte aus dem Saisonstart rausgeht. Weil je länger die Saison geht, desto schwerer wird es für Haas.
Ja, ganz klar. Ich bin auch sehr gespannt auf das neue Buch von Günther Steiner, muss ich sagen.
Ach,
weil
ja,
es ist ja confirmed inzwischen von ihm selbst, dass es geschrieben wird und dass es in the works ist. Aber ich bin so excited darauf, weil ich hoffe, dass man dann endlich durch dieses Buch einen Einblick in diese, ich sag jetzt mal, Winterbreak kriegt der Formel 1, wo Günther Steiner eben entlassen wurde, beziehungsweise gegangen ist, dass man das Drama einfach mal voll versteht. Mich würde das echt mal interessieren, wie genau das abgelaufen ist und was dann dazu geführt hat, dass Günther letztendlich gesagt hat, ey, das passt nicht mehr, oder dass Gene gesagt hat, das passt nicht mehr, weißt du? No. Also das ist auch noch so eine Sache, auf die ich übel excited bin.
Ey, wo du gerade über Abgänge redest, also sind wir ja beim nächsten Thema direkt. da sind wir bei Alpine, beim schlechtesten Team der Formel 1.
Das fühlt sich komisch an, das zu sagen, ne?
Das fühlt sich wirklich komisch. Im Qualifying sah es schrecklich aus, im Rennen sah es schrecklich aus, man hatte auch keine Rennpace. Und das wird die nächsten Wochen wohl auch nicht besser, weil, wer war es? Ich glaube, der Chef der Aerodynamik ist gegangen. Also jedenfalls große Leute sind gegangen.
Ich hab's ja offen hier. Alpine Early Season Crisis worsens with key resignations. Also wir haben einmal den Technical Director Matt Harmon und Head of Aerodynamics Dirk de Beer.
Na, sind einfach kurz vor dem ersten Rennen, meine ich, durchgezogen, haben gesagt, nee, das hier tun wir uns nicht nochmal an oder tun wir uns diese Saison nicht an. Und ich sehe, warum sie gegangen sind. Die hatten gar keinen Bock, im schlechtesten Auto des Feldes zu sein, im schlechtesten Team des Feldes. Hätte ich auch nicht. Für die Fahrer auch eine denkbar schlechte Ausgangslage, weil wir haben gestern, als wir das Rennen gemeinsam geschaut haben, schon drüber geredet. Im schlechtesten Auto nächstes Jahr wird ein Mercedes jetzt frei, wo beide Fahrer von Alpine natürlich auch Kandidaten für wären. Und sich im schlechtesten Auto zu empfehlen, ob das jetzt das Leichteste ist, was man machen kann, ist die nächste Frage. Also für Alpine läuft es schlecht, für die Fahrer läuft es auch schlecht, auch auf die Zukunft gesehen. Das ist komplett, ich dachte nicht, dass das so schrecklich, also man dachte ja, das wird nicht gut, aber dass es so schrecklich wird, hat dann, glaube ich, doch alle überrascht.
Ja. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass die Resignations von den Mitarbeitern teilweise Wochen vor dem ersten Rennen schon eingereicht wurden. Also es stand schon ein bisschen länger im Raum, aber es ist jetzt bloß dann passiert. Du hast gerade Ocon und Gasly als zukünftige Mercedes-Fahrer angesprochen. Ich habe da von Fastest Pitstop, kennen ja die meisten von Twitter, Folgendes noch gelesen. Toto Wolff to Sky Germany about Vettel's interview with NZZ. Sebastian is a great guy and a giant of the sport. I think he still has the speed. After 3 or 4 races, we have to decide whether to go for youth or experience. Or do we optimize in the short term and give the youngsters more time to gain experience? Daraufhin kommen jetzt natürlich die News. Vettel in line for Mercedes' imminent decision. Sebastian Vettel won't rule out F1 return, giving Mercedes an intriguing option.
Leute, Vettel wird nicht zu Mercedes gehen. Das wird nicht passieren. Ich bitte euch.
Oder aus dem Interview von NZZ. Question, are you doing something good for yourself today? Sebastian Vettel, I'm going for a medical checkup now. This is mandatory if you want to keep your racing license.
Vettel wird nicht zu Mercedes gehen. Das wird nicht passieren. Man gibt nicht Lewis Hamilton keinen Long-Term-Contract, weil man Antonelli nicht vergraulen will und setzt dann einem Antonelli einen Sebastian Vettel vor die Nase.
Ich halte es nicht für realistisch, aber da würde ich sagen, es wäre eine Möglichkeit, weil du hast ein Customer-Team namens Williams, wo du einen Rookie drin hast, der, ich sag jetzt, gut, er ist ja dieser Jahr kein Rookie mehr, aber der jetzt nicht ewig gut performt. Hear me out, ich halte es auch nicht für realistisch, aber wenn, dann würde es wahrscheinlich wie folgt ablaufen. Du holst einen Antonelli in die Formel 1, entweder nach diesem Formel 2-Jahr oder nach dem nächsten, packst ihn bei Williams in den Sitz rein. Dann hat der Mann Zeit, sich wie ein Russell bei Williams für 1-2 Jahre zu entwickeln. Was machst du bei Mercedes in der Zeit? Du holst einen Sebastian Vettel, der Experience hat, wie ein Michael Schumacher, der ins Mercedes-Team gekommen ist und das aufgebaut hat. Und eben dafür sorgt, dass man das Team voranbringt, um dann eben für den Youngster, welchen den ehemaligen Schumacher dann, also Vettel, ersetzt, eben mit Antonelli. Es ist unrealistisch, keine Frage. Aber wenn man Antonelli wirklich nach diesem Jahr Formel 2 hochholen sollte, denke ich, wäre es die richtige Entscheidung, ihn bei Williams reinzusetzen und bei Mercedes wenigstens für ein Jahr einen Platzhalter reinzusetzen. Und ich denke, Vettel wäre keine schlechte Option. Sicherlich könntest du auch über einen Alonso nachdenken oder sonst was. Aber irgendjemand, der Erfahrung hat, der neben Russell, welcher zwar auch Erfahrung hat, aber bei weitem nicht so viel wie ein Vettel oder Alonso, auch dir wirklich noch zusätzlich Erfahrung, Performance liefern kann.
Wir sehen eher einen Verstappen im Mercedes als einen Vettel im Mercedes.
Oh, das weiß ich nicht.
So, das ist jetzt meine These. Über die können wir jetzt auch, über die müssen wir auch gar nicht diskutieren. Da stelle ich jetzt einfach in den Raum. Verstappen würde eher zu Mercedes gehen, als es ein Vettel jetzt in der Situation machen würde. So, das stelle ich jetzt einfach mal so dahin.
Ich bin jetzt gespannt. RB ist ja quasi das Gleiche. Ich glaube, die meisten haben es gar nicht mitbekommen im Live-Feed. Ich habe auch dazu gehört, ich habe es auch erst im Nachhinein mitbekommen. Und zwar auf der Cooldown-Lap. Ich meine, wir haben es ja alle mitbekommen, dass Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda so im Rennen schon ein paar, ich sag jetzt mal, verbale Äußerungen über das Teamradio hatten, die jetzt nicht so...
Halt, besonders, weil Yuki Tsunoda eine Team-Order bekommen hat, dass er halt Ricciardo vorbeilassen soll.
Genau, genau. So, und das ist halt natürlich nicht ganz so gut angekommen. Und daraufhin gab es so ein paar, ich sag jetzt mal, verbale Auseinandersetzungen übers Teamradio mit bisschen Shit-Talk und sonst was. Tsunoda ist dann in der Cooldown-Lab nach dem Rennen einfach gefühlt in Ricciardo reingedivebombt und hat ihn dann nochmal auf der linken Seite vorne fast geklippt mit dem Rad und nochmal gecrashed. Also, ja, wie hat es Ricciardo gesagt? Immaturity. Und er hat sich sehr zurückgehalten dabei. Also, klar, don't get me wrong, die Team-Order war nicht geil für Yuki. Und ich weiß auch nicht, ob es die richtige war und ob es unbedingt wirklich so sinnvoll war. Nichtsdestotrotz, wenn du eine Teamorder kriegst, hast du dich dran zu halten, gerade in der Red Bull Family. Wenn du irgendeine Chance auf diesen Red Bull Sitz haben willst, dann hältst du die Klappe und nimmst diese Teamorder hin, weil genau das wird dir bei Red Bull mit Verstappen passieren, dass du eine Teamorder kriegst und zur Seite musst. Wenn du das nicht machst, deine Chance für den Sitz direkt weg. Und es tut mir leid, ja, die Teamorder war nicht gerechtfertigt, aber diese Reaktion von Yuki war es noch weniger.
Ja, und gerade wenn man jetzt glaubt, was Daniel Ricciardo danach gesagt hat, dass es schon im Vorfeld so abgesprochen war, dass es so passieren kann, weil Yuki war ja am Ende auf den Harten unterwegs und im Vorfeld vom Rennen hat man schon die Möglichkeit besprochen, dass Ricciardo sehr wahrscheinlich am Ende vom Rennen auf Softs unterwegs sein wird. Und wenn die sich dann in die Quere kommen, soll man auch schon davor besprochen haben, ey, dann lass Ricciardo einfach vorbei, weil er auf den weitaus besseren Reifen ist. Das hat man wohl vor dem Rennen alles schon intern besprochen und dann trotzdem so an die Decke zu gehen, weil Ricciardo hat es auch selbst gesagt, ey, wir kämpfen hier nicht um Punkte, wir haben um P13, P12 gekämpft, so ist eigentlich, das ist scheißegal, was hier passiert, so dass, natürlich ist dann immer noch der Teammate, der dich am Ende schlägt, aber es ist, wie Ricciardo auch schon gesagt hat, P13, so, da muss man jetzt auch keinen riesen Fass aufmachen für so eine Position, ja, das ist eben schon, und gerade Yuki ist ja jetzt auch nicht das erste Jahr in der Formel 1, der ist jetzt das dritte, vierte Jahr oder so in der Formel 1, der hat jetzt auch schon seine Erfahrung. Also auf fehlende Erfahrung oder sowas kannst du es jetzt so langsam auch nicht mehr schieben bei Tsunoda. Seinen ständigen Ausraster und sowas, der ist jetzt schon lang genug dabei, dass der weiß, wie man sich zu verhalten hat da in der Formel 1. Und das, so ein Ausbruch geht einfach nicht. Und gerade, du hast schon gesagt, wenn du den Red Bull Sitz willst, erstens musst du dich dann an Teamorder halten und zweitens darfst du dich dann nicht gegen einen internen Liebling wie Daniel Ricciardo stellen. Das kommt ja auch noch dazu. Ricciardo ist ja einer der größten Lieblinge der Red Bull-Familie. Der ist mit Red Bull groß geworden. So, dann stellst du dich erst recht nicht gegen so einen Fahrer. Und das war einfach eine Minusaktion von Yuki Tsunoda, sag ich so.
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sowieso Tsunoda diesen Red Bull-Sitz so oder
nicht bekommen würde. Nein, auf keinen Fall.
Der würde sowieso nicht bringen. Vielleicht ist es ein Hot-Take, aber ist Tsunoda tatsächlich nur noch in der Formel 1 wegen Honda?
Kann gut sein.
Honda hat ja bekanntlich sehr viel Druck auf Red Bull ausgeübt, Tsunoda im Team zu lassen, wegen eben seiner japanischen Nationalität. Aber wäre Tsunoda wirklich noch in der Formel 1 ohne den Honda-Einfluss? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Lawson einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat, sage ich jetzt mal, mit den letzten 5 Rennen aus dem letzten Jahr.
Man muss sagen, Yuki Tsunoda hat ja letztes Jahr nicht schlecht performt. Generell hat er sich einen Sitz in der Formel 1 verdient vom rein fahrerischen Talent. So, das ist unbestritten. Aber dann hast du es gerade richtig gesagt, man hat ein wahrscheinlich noch viel größeres Talent in der Hinterhand mit Liam Lawson, den man wahrscheinlich aus Red Bull-Sicht würde man Lawson lieber in der Formel 1 sehen. Weil er einfach das weitaus größere Potenzial hat. Er hat dieses Rennsiegerpotenzial. Er hat vielleicht dieses Weltmeisterpotenzial, was ein Yuki Tsunoda. Ich weiß nicht mal, ob Yuki Tsunoda ein potenzieller Rennsieger ist. Ich weiß nicht, ob er das Potenzial überhaupt dazu hat.
Vielleicht schafft würde es, wäre so eine Sache, so einmal geschafft oder zweimal, aber mehr auch nicht. Also, mehr sehe ich da nicht.
Eben, also das kann schon sehr gut sein, dass es so ist, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie sich das Thema jetzt weiterentwickelt, RB. Der interne Streit, weil das war das erste Rennen von 24 und so wie die miteinander umgegangen sind, hat das Ding schon lange den Boiling Point erreicht und ich bin mal gespannt, wann dann der Topf zum Überkochen kommt, wo es dann mal irgendwann krachen könnte auch vielleicht, also ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann Christian Horner, will ich gar nicht groß anschneiden, wir haben es schon oft genug angeschnitten. Zusammenfassung für alle, die es noch nicht kennen, Horner hat ein paar nicht jugendfreie Bilder an eine weibliche Mitarbeiterin geschickt, daraufhin daraufhin kam eine unabhängige Untersuchung, die von Red Bull angeheuert wurde, die das Ganze fair untersucht hat, die zu dem Schluss gekommen ist, dass Christian Horner das nicht getan hat und dass letztendlich, ja, dass Horner nicht schuldig war, den Anschuldigungen gegenüber. So, jetzt aber wurden die ganzen Daten, die ganzen Chat-Screenshots, Bilder und alles wohl in einer Google Drive an mehrere Medien und F1-Akteure geleakt. Und da gab es eine ziemliche Shitshow.
Das auf jeden Fall, weil Red Bull hat auch gesagt, wenn das auch nur einer öffentlich macht, wir klagen alles aus euch raus, was ihr habt, so mäßig. Am Ende, man kennt es, am Ende sind natürlich trotzdem Bilder auf Twitter und so weiter im Umlauf gewesen. Wie glaubwürdig diese jetzt sind, ist eine andere Frage, weil man hat ja auch schon rausgefunden, einige wurden mit KI gemacht. Man hat Videos hochgeladen, die nachweislich einfach in Christian Horners Insta-Story irgendwann mal waren und so getan, als ob er die rumgeschickt hätte. Das ist alles wieder mit Vorsicht zu genießen, was da wirklich kam. Aber allein, dass es jetzt Leaks gibt, kurz nachdem das abgeschlossen wurde und er quasi freigesprochen wurde von sämtlichen Anschuldigungen, das wirft dann doch schon wieder Fragen auf die Sache. Und das lässt Horner und Red Bull jetzt wieder in einem nicht so guten Licht dastehen.
Ja, und eine Sache, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, jetzt diese genaue Frage zu stellen, aber Jos Verstappen hat sich darauf in einem Interview mit Daily Mail, glaube war es, geäußert. Und ich muss gerade gucken, weil ich habe es hier gerade offen gehabt. Ich schaue mal, ob ich es fix finde, das Zitat. Wo haben wir es? Ah ja, genau hier. Jos Verstappen on Red Bull Boss Christian Horner via the Daily Mail. The team is in danger of being torn apart. It can't go the way it is. It will explode. He is playing the victim when he is the one causing the problems.
No.
Das ist für mich ein sehr eindeutiges Zitat. Weil gerade dieser letzte Satz, weißt du, er spielt hier das Opfer. Obwohl er es doch ist, der die Probleme überhaupt erst macht.
Und ich habe auch einen Artikel gesehen, wo gesagt wurde, ey, Verstappen, also Max Verstappen, hat diese Aussagen von Jos Verstappen, von seinem Vater, auch zur Kenntnis genommen und nichts dazu gesagt, er hat es hingenommen. Max Verstappen hat, also klar, was soll Max Verstappen jetzt in der Situation machen, ist die nächste Frage. Aber auch Max Verstappen, dessen Wort natürlich auch in der Öffentlichkeit und intern auch bei Red Bull Gewicht hat, der schlägt sich jetzt auch nicht unbedingt auf die Seite von Christian Horner, denn es ist ja bekannt, dass auch Max Verstappen eher auf der Seite von Dr. Helmut Marko ist. Und jetzt habe ich auch Theorien gelesen, dass Max Verstappen, als er den Sieg bejubelt hat, ist er zuerst zu Dr. Helmut Marko, ist er zuerst zu Adrian Newey gegangen, hat die herzhaft umarmt und dann, als er zu dem vietnamesischen Red Bull-Teilhaber, die ja 51% am Team halten, und zu Christian Horner gegangen ist, ist er dann etwas verhaltener geworden, hat ihn ein bisschen umarmt, aber nicht so ausgelassen gefeiert wie mit Dr. Helmut Marko und mit Adrian Newey. Und das ist natürlich viel Spekulation, da kann man jetzt rein spekulieren, was man möchte. Aber das sind alles Indizien, die halt stark wiegen, ne?
Ja, also ich denke, so ein Gerücht entsteht, also vor allem auch gerade so diese Anschuldigung, entsteht ja nicht aus dem Nichts einfach. Also ja. Das wäre schon. Irgendwo ist da sicherlich ein Funken Wahrheit auch sicherlich mit dabei. Wir werden nie, glaube ich, wirklich das volle Ausmaß erfahren. Und keine Ahnung, vielleicht hat Red Bull ja auch eine Big Cover-Up-Story gemacht. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sport oder irgendwas sowas in der Art gesehen hätte, muss man das ganz klar sagen. Fall. Es ist ja auch nicht nur im Fußball, wollte ich schon sagen, in der Formel 1 so. Ich glaube, das hast du auch schon im Fußball oder ähnlichen Sportarten oft gesehen, dass irgendwelche Cover-Up-Stories waren. Letztendlich, wir werden es nie wissen. was sollen wir da jetzt groß reinsagen? Ich meine, wenn die unabhängige Untersuchung gesagt hat, Horner ist unschuldig, dann bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als das zu glauben. Es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass dann legit 2 Tage später auf einmal alles geleakt wird aus dem Nichts. Aber ja, was sollen wir dazu jetzt noch groß sagen? Kommen wir lieber zur Formel 2 und Formel 3.
Ja, wir haben uns nämlich dieses Jahr vorgenommen, da mehr zu gucken. Und wir haben es das erste Wochenende tatsächlich gemacht. Wir haben Formel 2, Formel 3 geguckt. Leider nur am Freitag. Am Samstag hatten wir beide keine Zeit vormittags. Deswegen konnten wir es beide leider nicht schauen. Aber am Freitag haben wir uns das alles angeguckt und natürlich im Nachhinein auch die Ergebnisse von den Samstagsrennen geschaut. Und lass uns mit der Formel 2 reinstarten, oder?
Ja, können wir machen. So, ein Mann, der Dominator des Wochenendes. Mhm. Und zwar Maloney. 2 Siege hat der Mann geholt. Wow.
Genau, der hat das Sprintrennen gewonnen, der hat das Featured Race gewonnen am Ende, wo natürlich auch ihm zugute kam, dass Isaac Hadjar sich gedreht hat im Featured Race. Oder ich glaube, am Start wurde Hadjar gedreht, irgendwie sowas. Und dann hat Maloney das relativ entspannt runtergefahren. Worüber wir aber besonders, was uns aufgefallen ist im Qualifying schon und auch im Sprintrennen, das wir ja auch gemeinsam geschaut haben, Prema ist uns aufgefallen. Prema ja, ist also ja das Team eigentlich in der Formel 2. Es ist das genau, Team.
Das wissen selbst wir, als jetzt nicht die größten Formel 2-Gucker aus der letzten Saison. Prema ist das Team der Champions der Formel 2, wenn du es vereinfacht sagen willst. Also
richtig.
Und so ziemlich die ganzen bekannten Leute, alle bei Prema gewesen.
Richtig. Und dann hast du natürlich auch noch ein Driver-Line-Up, das vielleicht das talentierte, also das ist von den Namen her auf jeden Fall das talentierteste Line-Up der ganzen Formel 2. Du hast Olli Bearman und du hast Kimi Antonelli in deinem Team. Das sind 2 riesige Nachwuchstalente, vielleicht aktuell sogar die 2 größten generell der Formel 2. Und die hast du beide in einem Team. Und dann läuft das so schrecklich, dass du im Qualifying P18 und P19 holst, nur weil der Pole-Sitter Kuschmeini disqualifiziert wird im Nachhinein vom Qualifying, startest du das Sprintrennen von P17 und P18, holst dann aber auch nicht wirklich groß was in diesem Sprintrennen, dümpelst da irgendwie rum und mit Glück holst du im Featured Race dann mit in Person von Kimi Antonelli 1 Punkt, weil er noch irgendwie Zehnter wird und Olli Bearman holt da auch keine Punkte im Featured Race. Das war kein gutes Wochenende für Prema. Ich denke, die müssen da im Setup mächtig daneben gegriffen haben, weil sonst wird das einem Prema nicht passieren, dass die nur hinten rumdümpeln. Da muss was mächtig schief gelaufen sein.
Was ich vom Preseason-Testing schon gelesen habe, da lief es auch nicht wirklich gut für Prema, gerade auch was Setup anging. Ich habe übrigens, wir hatten doch unter der letzten Umfrage, in der letzten Episode eine Umfrage gemacht, ist Andrea Kimi Antonelli overhyped? Und 69% haben tatsächlich Ja gesagt und 31% haben Nein gesagt. Ich glaube, dieses Wochenende war, für viele, die Antonelli gehypt haben, sicherlich ein leichter Dämpfer, kein großer, weil das Ding ist ganz klar, Prema hat das Setup maßlos verhauen. Und da kann auch ein Antonelli, da kann auch ein Bearman nichts machen, die letzte Saison wirklich, wirklich solide waren. Bearman, ne? Antonelli ist letzte Saison nicht gefahren, obviously. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt im nächsten Rennen dann wird. Ob man da einen klaren Unterschied dann sieht jetzt zu Bahrain. Aber ich denke trotzdem, dieser, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Mythos, dass Antonelli jetzt in die Formel 2 kommt und direkt Pole holt und direkt das Sprint Race und das Feature Race gewinnt, weil er eben so unfassbar gut ist. Ich glaube, der ist trotzdem geliftet davon.
Vielleicht ein bisschen, aber allein in seinem ersten Wochenende den Olli Bearman zu schlagen, ist ja auch schon mal eine unfassbar starke Leistung. Das sollte man kleinreden. Er hat trotzdem ein gutes Wochenende geliefert mit den Möglichkeiten, die er dann am Ende hatte.
Absolut, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja wir haben ja nicht alle Rennen gesehen, aber die wir gesehen haben, wow.
Hat Spaß gemacht.
Heilige Scheiße, das Racing ist so viel geiler als Formel 1, dadurch, dass eben die Autos gleich sind, abgesehen vom Setup. Ist das geiles Racing gewesen. Also für jeden die Empfehlung, wenn ihr das nicht guckt normalerweise, schaut da rein. Das bockt so sehr.
Da hast du absolut recht. Und dann schließen wir die Formel 2 damit ab und gehen in die Formel 3, oder? Wo wir glaube ich, einfach nur einen kurzen Überblick über die deutschen Fahrer und Fahrerinnen geben.
Genau.
Weil viel mehr sind wir da jetzt auch nicht drin. Wir haben zwar bei der Sprintrennen geguckt, aber so viele Namen habe ich mir da, wenn ich ehrlich bin, auch nicht behalten.
Ja, das kommt über Zeit. Das kommt über Zeit.
Auf jeden Fall.
Fangen wir ganz unten an. P25 im Qualifying war es, glaube ich.
Ja, Sophia Flörsch. Im Sprintrennen dann P23, im Featured Race ein DNF. Sophia Flörsch, gar kein gutes Wochenende erwischt. Ich hoffe, das geht einfach die nächsten Rennen nach oben. Ich würde es mir für sie wünschen.
Ja.
Ja, aber das war ein Null-Wochenende, sag ich mal.
Ja, ja. Ich habe gerade hier, also Qualifying, volle Results, haben wir Sophia Flörsch auf 25 gehabt. Dann haben wir, wenn wir ein bisschen hochgehen, Oliver Goethe auf 17 gehabt. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter hoch. Und dann haben wir Tim Tramnitz auf P7 gehabt. Und der Mann, wow, was ein Wochenende der hatte. Wir halten fest, der Mann ist zum ersten Mal in seiner Karriere jetzt in der Formel 3. Ich glaube, wer unsere Insta-Stories verfolgt hat, wird es auch so mitbekommen haben, dass wir ihn immer supported haben. Aber ja. Der Mann hat einen sehr impressive Start hingelegt für Formel 3, dafür, dass es sein erstes Jahr und erstes Rennen ist. Direkt im Sprintrennen P5 geholt und dann im Feature Race direkt Podium P3. Was eine Leistung.
Das ist eine unfassbar starke Leistung. Du hast gesagt, das erste Mal fährt er Formel 3 und dann direkt P5, P3. Das ist überragend.
Und würde mich nicht wundern, wenn wir den Mann nächste Saison in der Formel 2 sehen.
Man kann auf jeden Fall sagen, es besteht Hoffnung im deutschen Nachwuchs. Das kann man auf jeden Fall sagen. Weil es war ja nicht nur Tim Tramnitz, den man natürlich über alles loben muss. Du hast einen Olli Goethe angesprochen, im Qualifying P17, aber wie er sich dann recovered hat im Sprintrennen, wurde Olli Goethe 9. Im Feature Race wurde Olli Goethe 10. Das heißt, er hat Punkte geholt. Und das von 17 ist auch sehr, sehr respektabel. Und das heißt, wir haben zwei Deutsche in den Punkten gehabt. Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung auch für die nächsten Jahre. Vielleicht, dass Hülkenberg nicht der letzte Deutsche für die nächsten 10 Jahre in der Formel 1 gewesen sein soll.
Ja, aber jetzt haben wir über 2 von 3 Deutschen geredet, Perke. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die dritte Deutsche ansprechen, und zwar Sophia Flörsch. Es ist nicht ihr erstes Jahr in der Formel 3. Und ich glaube, diese Debatte hatten wir auch schon oft gehabt. Und ich glaube, es ist einfach auch immer die Frage, ist Sophia Flörsch gut genug für Formel 3 oder Formel 2 oder höher? Weil das Ziel von ihr ist ja ganz klar Formel 1.
Ja, das wird nicht passieren.
Wurde oft genug gesagt, also Formel 1 sehe ich nie passieren bei Sophia Flörsch. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Formel 2, selbst das sehe ich Stand jetzt nicht. Also es ist einfach zu... Es ist nicht gut genug von der Leistung her. Ich würde sie ja absolut gönnen und so, aber es reicht aktuell halt nicht. Gucken wir, wie die Formel 3-Saison verläuft. Vielleicht kommt ja jetzt, das erste Wochenende war definitiv nichts. Vielleicht kommt ja jetzt der Sprung nach oben dann in den nächsten Rennen. Aber ja, bis jetzt läuft es auf nichts Gutes hinaus, leider. Naja.
Da hast du recht.
Gut, Perke.
Dann würde ich zum
erstes
Abschluss
Rennwochenende.
Noch die Kicktipp-Sieger und Siegerinnen.
Genau, erstes Rennwochenende fertig. Dann gehen wir nochmal durch.
Und zwar hat gewonnen Fossi-Bärchen mit 34 Punkten. Dahinter auf P2 Julius mit 33 und der geteilte Platz 3 sind Fabian Epp und Nevada White mit 31 Punkten. Glückwunsch an euch, Glückwunsch,
GGs, dass ihr auf dem Trapien in die Runde seid.
Bei mir ist nicht so
und
gut.
Wenn du das schon machst, dann mache ich jetzt fix F1 Fantasy. Gehe ich mal ganz fix rein. Und zwar P1 sichern sich in F1 Fantasy Julian.H2, Louis Team 124, dann das Treppchen fertig macht L Sturzli Racing und dann ist erstmal eine Weile nichts mehr.
Na gut. Und nicht unser Wochenende gewesen.
Nee, war nicht unser Wochenende. Immerhin in F1 Fantasy stehe ich auf Rang 15, knapp 50 Punkte hinter dem Führenden, aber Kicktipp lief bei mir jetzt nicht ewig gut, also muss man ja auch ganz klar sagen.
Kicktipp war ich immerhin in den Top 30. Ich weiß, da kannst du nicht so mitreden von den Top 30 in Kicktipp.
Ich glaube, irgendwie 40 oder 45 war ich doch noch.
Ja, so gut lief es nicht. Nächstes Wochenende läuft besser.
Aber ey, Packe, immerhin haben wir dran gedacht zu tippen. Das
wir
ist doch schon mal ein Anfang.
Wir haben wirklich beide alles getippt, hast du recht.
Ja, Mann. 46 war ich, ach du Scheiße, okay.
Na gut.
Lass mal über was anderes reden.
Hättest du mal lieber nicht nachgeguckt.
Ja, nee, sehr schönes Wochenende, hat mir sehr gefallen. Endlich, Formel 1 ist zurück. Wenn euch der Podcast gefällt oder euch die Post- und Pre-Weekend-Shows gefallen, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter, diesen Podcast mehr Leuten zu zeigen und ihn zu vergrößern. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch bereits wieder, weil es ja auch wieder ein Samstagsrennen ist in Jeddah. In dem Sinne, ich wünsche euch was, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.